Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das, was ich vorhin bei der Lesung schon gesagt habe, dieses Abwechseln zwischen Evangelien, Episteltexten und alttestamentlichen Texten hat natürlich schon angefangen. Und heute begleiten uns einige Verse aus dem 35. Kapitel des Prophetenbuchs Jesaja. Dort heißt es: Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier wird darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man so ein gewisses Alter hat, denkt man an manchen Situationen gerne an früher zurück. Weil manches früher anders war, manchmal einfacher. Ich denke zum Beispiel, wenn man bei irgendeiner Firma angerufen hat und ist in der Warteschleife gelandet, dann hat man ganz genau gewusst, was kommt. Bitte warten. Bitte warten. Alle 8 Sekunden ein Bitte warten. Konnte man sich darauf einstellen, konnte man sich ärgern, konnte man auflegen oder warten. Das ist heute anders. Wenn man da in der gleichen Situation ist, wird man in der Regel mit irgendeiner Wartemusik vollgepulvert, die einem nicht gefällt. Oder eine freundliche, computergesteuerte Stimme sagt, Sie werden sofort mit dem nächsten freien Platz verbunden. Und nach einer halben Stunde legt man auch auf. Also ich gestehe, ich weiß nicht, wie es euch geht, warten nervt mich. Und das liegt vermutlich daran, dass wenn man wartet, man eigentlich nichts Gescheites anders machen kann. Man kann sich nichts vornehmen. Und ich meine, früher war es dann so in einem Wartezimmer üblich, da haben die Damen dann ihr Schrickzeug rausgeholt. Dann waren sie beschäftigt, aber für uns Männer gab es da in der Regel nichts. Warten nervt. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, jetzt muss man sich aber vorstellen, wie lange hat denn das Volk Israel genervt warten müssen? Als Jesaja diese Worte schreibt, da waren die schon ungefähr knapp 40 Jahre in der Gefangenschaft in Babylon. Sie warteten darauf, dass sich was ändert. Sie wussten nicht, ob sie zurückkehren können. Sie wussten nicht, ob sich ihr Leben insgesamt ändert. Sie haben miterlebt, dass diejenigen, die damals aus Jerusalem weggeführt wurden, ja alt und grau geworden waren und zum Teil weggestorben waren. Das war Warten, Warten ohne Sinn und Zweck für die. Und was macht man jetzt in dieser Wartephase? Da kommt Jesaja mit genau diesen Versen und sagt, stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie. Klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber das kennt man ja auch. Warten kann lähmen. Ja, das lähmt die Gedanken, das lähmt irgendwann auch die körperliche Leistungsfähigkeit, weil man immer nur da sitzt und Däumchen dreht und das ist jetzt nicht unbedingt die beste gymnastische Übung für den ganzen Menschen. Und so muss es in Israel damals oder den Israeliten auch gegangen sein. Die saßen da, wussten eigentlich nicht, was sie machen sollen. Gut überleben. Sie haben Häuser gebaut, sie haben ihre Felder bestellt, sie haben ihre Kinder gekriegt, sie haben ihre Kinder großgezogen, sie haben gegessen, sie haben geschlafen. Aber der tiefere Sinn ihres Lebens hat gefehlt. Und deswegen haben sie die Hände auch ruhen lassen. Und der tiefere Sinn ihres Lebens war im Selbstverständnis, wir sind eigentlich als das auserwählte Volk Gott ganz besonders nahe. Und weil wir Gott so ganz besonders nahe sind, sind wir jetzt, wo wir in Babylon im Exil sind, besonders weit entfernt. Denn man glaubte damals, dass Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erden, seinen Wohnsitz in Jerusalem hat, dass der am Tempelberg wirklich wohnt. Und wenn er dort ist, kann er nicht da sein. Und dann kamen sie sich ziemlich gottverlassen vor, Däumchen drehend und wartend. Und dann kommt Jesaja mit diesem Aufruf, stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie, bereitet euch auf etwas vor, sozusagen trainiert euch für das, was kommen wird. Und er teilt ihnen mit, Gott ist da. Seht, da ist euer Gott. Nicht dort ganz weit weg, da wo ihr seid, ist er. Und er kommt, um euch zu helfen. Er kommt, um eure Gefangenschaft zu beenden. Er kommt, ist da, um euch Kraft zu geben für das, was vor euch liegt. Und dann geschieht dieses ganz Wunderbare auf den ersten Blick. Da werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben werden geöffnet, die Lahmen werden springen und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Kann man jetzt sagen, wenn das eintritt, tatsächlich lauter Heilungswunder? Kann man sehen. Ist sicherlich auch nicht falsch. Aber ich vermute mal, Jesaja hat auf sein Volk geguckt und hat mal geschaut, was sind sie denn? Sie sind tatsächlich blind für die Wirklichkeit und blind für die Wirklichkeit Gottes in ihrem Leben. Sie sind taub für das, was Gott ihnen sagen will. Sie sind gelähmt, weil sie keinen Sinn und kein Ziel und keinen Zweck sehen. Und sie sind stumm, weil wenn in der Seele keine Bewegung mehr ist, verstummt der Mensch. Und da kommt Jesaja und sagt, es gibt etwas zu ändern, es ändert sich was. Ihr bekommt neue Perspektiven, macht die Augen auf, seht die Wirklichkeit, Gott ist euch nah. Macht die Ohren auf, hört zu. Und lasst nicht das, was ich euch sage, hier am rechten Ohr rein, am linken wieder raus oder abtropfen. Nehmt es euch zu Herzen, lasst euch in Bewegung setzen. Die Lähmung, die euch ergriffen hat, die ist überwunden. Ihr könnt springen wie ein Hirsch. Und ihr könnt reden und frohlocken, wenn ihr denn in eurer Seele entdeckt, wie nah Gott ist. Und es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen. Die Dürre und Wüste, die auch im Volk Israel vorhanden war, dass sie sich so weit entfernt von Gott fühlten. Diese Wüste, die muss bewässert werden und sie wird bewässert auch durch das Wort Gottes. Und so ist dieses Wasser auch ein Zeichen der gelingenden Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und dann zeichnet Jesaja weiter und sagt, da ist eine Bahn, da ist ein Weg, das wird dort sein. Ja, für uns ist es selbstverständlich. Wir sind ständig auf Bahnen und Wegen und Straßen unterwegs. Bei uns heißen die Bahnen mehr, halt mehr Autobahnen. Und dafür gibt es dann Straßenbau und alles Mögliche. Das war im Altertum nicht so. Wege sind damals entstanden, weil Menschen und Tiere sie gegangen sind. Bessere Trampelpfade und je breiter und größer und mehr unterwegs waren, desto breiter wurden die Bahnen. Und Jesaja sagt, da ist eine Bahn, die ist in der letzten Zeit ganz wenig begangen worden. Denn der Austausch zwischen Jerusalem und Babylon, der war gering geworden. Aber Gott wird diese Bahn euch herrichten. Ihr werdet gehen, ihr werdet sie sehen. Und diese Bahn ist ein ganz besonderes Wegstück. Das wird heiliger Weg genannt. heilig aus unterschiedlicher Sicht. Einmal heilig, weil Gott mit euch unterwegs sein wird. Und auch heilig, weil mit jedem Schritt, den ihr dann gehen werdet, ein Stück eures eigenen Lebens und eurer verletzten Seele wieder heil werden wird, geheilt wird. Und hüten sich sollen sich diejenigen, die sich abgewandt haben, die dürfen diesen Weg nicht betreten. Und auch diejenigen, die die Toren sind, dürfen nicht drauf umherirren. Und dieses Torsein ist auch klar definiert, weil diejenigen, die nicht an diese Verheißung Gottes glauben, die sich nicht auf ihn einlassen, das sind die Toren, die umherrichten, die nicht wissen, wo sie herkommen und wo sie hingehen oder wer den Herrgott ganz in Abrede stellt, der irrt. Und dann soll er irren, aber nicht auf diesem heiligen Weg. Und dieser heilige Weg zurück, der wird auch geschützt sein. Keine Anfechtungen, keine Gefahren. Man muss sich ja immer vorstellen, wenn damals so Karawanen durch die Wüste gezogen sind, wilde Tiere und Banditen waren immer unterwegs, um sich ihr Stückchen davon rauszubeißen. Aber dieser Weg wird ganz besonders geschützt sein. Es werden die Erlösten dort gehen. Diejenigen, deren Strafe vorbei ist, diejenigen, deren Leid vorbei ist, diejenigen, deren Not und Perspektivlosigkeit durch ein neues Ziel ersetzt wurde. Die Erlösten. Und dann bindet Jesaja den Sack zu und sagt, so, was ist denn eigentlich das Ziel, wo geht's denn hin? Ihr werdet wiederkommen nach Zion. Und ihr werdet nicht zurückkommen erschöpft und vielleicht grantig, dass ihr so lange weg sein musstet, sondern ihr werdet wiederkommen mit Jauchzen und ewige Freude wird über eurem Haupt sein. Ihr werdet ergriffen von Freude und Wonne und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Eine wunderbare Verheißung für Israel damals. Also der Aufbau Jerusalems nach dem Exil und dann bricht das Reich Gottes an, so wie man sich's wünscht, wo alles mit jedem gut umgeht und der Mensch nur noch Grund zum Jauchzen hat. Schön wäre es ja gewesen, ne? Also seit 2.500 Jahren ist in Jerusalem eben nicht nur Grund zum Jauchzen und zum Frohlocken und sich freuen. Aber Jesaja hat damals die Vision gehabt und vermutlich hat der Herrgott auch noch die Vision gehabt, dass dieses irdische Jerusalem tatsächlich einmal der Ort des Heils werden kann. Aber seit Jesus und Johannes wissen wir, dass diese Vision mittlerweile ein Stück weit sich weiterentwickelt hat. Wo es bei Johannes heißt, ich sah das himmlische Jerusalem herabkommen wie eine geschmückte Braut. Dort wird Jauchzen sein und ewige Freude. Dort wird Freude und Wonne die Menschen ergreifen und dort werden Schmerz und Seufzen keinen Platz haben. Und erst an diesem Punkt trifft uns dieses ganze Bild selber. Denn die Visionen und die Verheißungen, die Jesaja dafür sein Volk ausspricht, die gelten und galten für die älteren Geschwister im Glauben, für das Volk Israel. Aber ihre Weiterentwicklung und ihre neue Interpretation durch Jesus und durch die Apostel, die holt uns dann hinein in den Kreis. In den Kreis derer, die ihren Platz haben in einem neuen Jerusalem, in dem ewige Freude herrschen wird. Und bis dahin, bis das kommt, findet eben der Advent statt. Bitte warten. Bitte warten. Und ich gestehe ja ehrlich, auf der einen Seite warte ich auf den Advent, warte ich auf das Wiederkommen Jesu. Aber ich wäre auch nicht böse, wenn er sich noch ein bisschen Zeit damit lässt. Es ist zwar hier auf dieser Erde nicht alles nur Jauchzen und Frohlocken, aber es ist doch ein schönes Geschenk, mit dem wir als Menschen umgehen dürfen. Aber trotzdem, wir haben ein Ziel und auf diesem Weg hin zu diesem Ziel ist uns auch ein heiliger Weg bereitet, hin ins himmlische Jerusalem hinein, in das Reich Gottes. Und darauf warten wir alle Tage unseres Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.